wir wollen in der heutigen Übungssitzung an der Frage anknüpfen, die wir im Seminar gestellt hatten, nämlich ob neuronale Netzwerke, künstliche neuronale Netzwerke überhaupt denken können. Und dazu müssen wir natürlich erst klären, was Denken ist oder was Intelligenz ist. Die Frage wollen wir heute klären. Marcel, was sagst du?
Ich habe mich auch gefragt, was Intelligenz ist, weil mir das nicht so ersichtlich schien. Wir haben ja eine Abgrenzung gemacht zur Rechenleistung von Computern. Und das heißt, dass der heutige Stand der Technik eigentlich gar keine Intelligenz aufweist. Wir reden immer von KI, aber das gibt es gar nicht, weil es momentan nur Rechenleistungen sind, aber nicht das andere, was Menschen noch machen, sowas wie Kreativität. Mhm. Kunstwerke, die momentan durch KI erstellt werden, sind ja auch nur Rechenleistungen. Vielleicht so, was fehlt denn? Motivation fehlt zum Beispiel. Hat Motivation was mit Intelligenz zu tun? Mhm. Also genau die Frage stelle ich mir auch. Und vielleicht haben die anderen Teilnehmer unseres Tutoriums noch ein paar Ideen.
Also Kreativität ist für mich ja auch immer im Zusammenhang, dass man sich an die verändernde Umgebung irgendwie anpassen kann. Und man sieht ja das immer so, Computerprogramme oder Systeme ziemlich gut, aber immer in einer bestimmten Sache sind. Also deshalb glaube ich, ist es auch, man kann sich ja alle möglichen computergestützten Systeme vorstellen, die viel besser sind als der Mensch, aber wie gesagt nur in dem einen Bereich. Und deshalb würde man ja nicht sagen, dass es sonderlich intelligent ist. Also wenn zum Beispiel so eine Software irgendwie handschriftliche Sachen total gut erkennt, kann der aber immer noch nicht jetzt irgendwie Freundschaften pflegen oder irgendwie sowas.
Vielleicht so eine Ganzheitlichkeit von Fähigkeiten, also dass man nicht sagt, man ist in dieser einen Sache, kann man was, sondern man kann verschiedene Dinge. Also haben verschiedene Sinneswahrnehmungen, können verschiedene Sachen erkennen, tun, denken.
Genau, das würde ich zum Beispiel schon als wesentlichen Unterschied sehen, also im Vergleich zum aktuellen Stand. Also das kann sich ja noch ändern, aber...
Die Frage ist halt, ist es prinzipiell möglich, dass ein neuronales Netzwerk so komplex wird, dass da neue Phänomene emergieren, das ist ja dieses Stichwort Emergenz, die wir davor gar nicht für möglich gehalten haben. Und je dichter und vernetzter so ein Netz ist, umso mehr Bezüge lassen sich herstellen. Und hier muss man, glaube ich, einfach noch ein bisschen ausprobieren. Das kann man jetzt gar nicht unbedingt a priori, also vor aller Erfahrung sagen, sondern wir müssen einfach immer weitere Informationen einspeisen in solche Netze, die Netze modifizieren, Netze noch komplexer machen, noch enger packen, diese Netze, und dann schauen, was dabei rauskommt. Wenn wir so einen emergentistischen Ansatz vertreten, dann hieße das, wir sorgen dafür, dass das Netz komplex ist, maximal komplex, maximal vernetzt und warten einfach, was für ein Effekt auftritt. Das wäre so der experimentelle Ansatz, für den ich eigentlich sehr offen bin.
Du hast ja auch gesagt bei Netzwerken, dass das irgendwie, dass dir bei neuronalen Netzwerken das Netz relevant erscheint als Gesamtheit. Mhm. Was wäre dein Standpunkt bezüglich KI? Kann es mehrere verschiedene KIs geben in einem neuronalen Netzwerk?
Ja, also ich meine, das hast du ja auch heute Vormittag gesagt oder heute Mittag genau gesagt, wo wir über das autonome Fahren geredet haben.
Genau.
Da hast du ja gesagt, dass so ein autonomes Fahrsystem, also ein Auto, das da autonom fährt, dass das eigentlich auch nur so ein Knotenpunkt in so einem größeren Netz ist und dass das gar nicht separat, isoliert gesehen werden kann. Und das würde ich sehr unterstützen, also dass wir den Netzwerkgedanken ganz radikal denken sollten. Und das wäre so mein Stichwort der Interobjektivität. Das ist so die Kategorie, die ich heute so geprägt habe. Also alles steht mit allem in Verbindung. Jeder Gegenstand kann prinzipiell zu einem Knotenpunkt eines größeren Netzwerks werden. Er speist seine Information mit ein und wir wissen am Ende nicht, was durch dieses neue Mitglied dieses Netzes am Ende dabei rauskommt. Aber also eine Integrationskraft hat das Netz. Alles, was äußerlich ist, wird zu einem Neuron mit aufgenommen.
Mhm. Und dein Standpunkt wäre jetzt aber auch zu sagen, dass wir nicht nur von dem neuronalen Netzwerk der autonomen Autos reden, sondern die sind dann auch verbunden mit Kühlschränken und Videokameras.
Ganz genau. Also sozusagen neuronale Netze über die Grenzen der Einsatzgebiete hinaus,
ja, ne?
Also
ja.
Grenzübergreifend. Also nicht nur neuronale Netze jetzt im Sinne von Texterkennung, sondern neuronale Netze in jedem Bereich der Erkenntnis. Ne? Was überhaupt ein Erkenntnisinteresse hat, wird in dieses Netz eingespeist. Und am Ende, der Endpunkt wäre das, dass wir ein Riesennetz hätten, ein Rieseninternet der Dinge mit ganz verschiedenen regionalen, separaten künstlichen Intelligenzen, die aber aus dem Gesamtblick mit zusammenwirken würden. Also nicht mehr getrennt. Ich glaube, dass das so eine Eigenschaft der Digitalität oder Digitalisierung ist, dass vormals Getrenntes eben plötzlich in Beziehung gesetzt werden kann. Und zwar so in Beziehung, dass durch das in Beziehung treten neue Erkenntnisse und neue Realitäten geschaffen werden.
Was ich mich dazu frage, ist, wie wir den Begriff der Intelligenz definieren. Das ist das eine, wenn ich jetzt zum Beispiel vom autonomen Fahren ausgehe und wo wir sagen, ich glaube, das bezeichnet man als Connected Driving, wenn die Autos untereinander kommunizieren. Und wenn ich mir irgendwie in der Natur zum Beispiel die Fische als Beispiel heranziehe, die verfügen über neuronale Netze, die haben eine Schwarmintelligenz, davon geht man glaube ich aus, das heißt, die sind untereinander verbunden, also für sich selber, wären jetzt zum Beispiel Makrelen, die irgendwie im Schwarm auftreten, wäre eine Makrele für sich selber verloren, im Schwarm können sie sich halt in Anführungsstrichen intelligent bewegen und verhalten. Aber inwiefern spricht man da, also das ist irgendwo eine rudimentäre Intelligenz, und inwiefern kann man von einer Intelligenz bei einem künstlichen Objekt im Sinne von einem Auto ausgehen? Also wenn wir von künstlichen neuronalen Netzwerken sprechen und die sind untereinander verbunden und noch mit anderen Gegenständen, aber was bedeutet da Intelligenz? Mir scheint es so, dass ein Auto an sich oder irgendeine Software, ein Programm ohne den Input eines Menschen überhaupt ja erst gar nicht beginnen kann.
Das ist ein guter Punkt, glaube ich. Ich glaube, dass Intelligenz bedeutet, Probleme lösen zu können. Das setzt voraus, dass für etwas ein Problem überhaupt ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, hat ein Auto ein Bewusstsein von einem Problem? Ich glaube, ein Auto hat gar kein Problem. Also viele Gegenstände, für die wird die Welt nicht problematisch. Und erst da, wo die Welt zu einem Problem wird, also wo Ängste oder Bedürfnisse, Interessen auftreten, erst da kann überhaupt Intelligenz erst in Gang gesetzt werden oder entwickelt werden, um dieses Problem zu lösen. So würde ich jetzt mal Intelligenz definieren als Problemlösungsstrategie. Das setzt natürlich voraus, dass für einen Gegenstand oder für eine Instanz etwas überhaupt zu einem Problem wird. Und Problembewusstsein scheint mir nicht überall gegeben zu sein. Ne?
Außer der Mensch
programmiert.
Oder das vorgegebene
Problem. Ja, dass man, also mir scheint, dass Probleme nur dann wirklich vital oder mit Interessen verbunden auftreten, wenn wir es mit Formen des Lebens zu tun haben. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, kann man neuronale Netze oder künstliche Intelligenzen so trainieren oder so etablieren, dass sie die Struktur des Lebens aufweisen? Ne?
Aufweisen, also dass ein neuronales Netzwerk an sich schon lebendig
genau.
ist, durch die Netzwerkstruktur.
Das genau, dass es eigene Bedürfnisse hat, eigene Interessen hat, dass es, was gehört denn alles zum Leben? Zum Leben gehört dazu, dass es sich auf sich selbst bezieht, es ist ein Organismus, also ein geschlossenes System. Das heißt, wir bräuchten ein neuronales Netz, was den Output wieder als einen Input gibt, also ein geschlossenes, ein rekursives oder ein rückgekoppeltes System. So müsste das neuronale Netz aussehen, geschlossen. Und es müsste vielleicht sogar auch darauf interessiert sein, zu wachsen, also neue Bereiche sich einzuverleiben, vielleicht so eine Art Stoffwechsel herzustellen, kann man sich auch abstrakter denken. Und es müsste eine Innen-Außen-Grenze kennen, also es müsste sich abgrenzen können von anderen Teilen des Netzes, auch wenn es damit zugleich wieder in Bezug steht. Und dann könnte man sie natürlich in letzter Konsequenz überlegen, ob neuronale Netze sich auch fortpflanzen wollen. Also dass neuronale Netze, kleinere neuronale Netze aus sich entzenden, entlassen. Oder dass neuronale Netze andere Netze auffressen oder schlucken. Das ist so eine Art Kampf, Survival of the Fittest. Kommt, solche Strukturen könnte man sich überlegen, wenn das neuronale Netz ein Selbstinteresse hat, ein vitales Interesse hat, zu überleben. Also der Lebensbegriff scheint mir ganz wichtig zu sein. Und die Frage ist also, das ist eine höherstufige Frage. Die eine Frage ist, können wir Intelligenz simulieren? Da würde ich sagen, das geht. Aber für die Intelligenz müssen wir noch das Problem voraussetzen. Das Problem müssen wir von außen an die Intelligenz herantragen. Und wir müssen jetzt überlegen, können wir neuronale Netze oder künstliche Intelligenzen erzeugen, die selbst Probleme entwickeln, für die selbst etwas zu ihrem eigensten Problem wird. Und das würde voraussetzen, dass dieses neuronale Netz lebendig ist. Das wäre meine These.
Dazu, ich tue mir relativ schwer damit, eine Maschine als autonomes Gegenüber zu verstehen. Ich habe, das ist so dieses, also der Mensch hat jetzt so zum Beispiel diesen Selbsterhaltungstrieb. Viele andere Lebewesen auch, wahrscheinlich alle. Und es könnte eine Maschine, denke ich, auch haben, aber glaube ich auch wieder, das ist eine reine Vermutung, auch wieder nicht ohne den externen Input, dass ich halt programmiere, hey, du möchtest überleben, du möchtest dich vermehren, fortpflanzen oder andere neuronale Netze übernehmen, die einverleiben. Ich habe das Gefühl, dass das immer nur über den über etwas Externes funktioniert, und ich frage mich, ob, wenn es wenn der Stein im Rollen ist, dass die Maschinen selber lernen können, sich vielleicht diese Probleme stellen können, aber irgendwie bleibt es mir, soweit ich das durchdenken kann, muss der Stein ins Rollen gebracht werden, und das ist am Ende der Mensch, der das tut.
Richtig, das ist das Thema Autonomie und Freiheit. Also das hängt auch mit dem Lebensbegriff zusammen. Ich würde sagen, dass Leben auf der basalen Ebene bereits eine Form von Autonomie hat. Autonomie in dem Sinn, dass man sich selbst ein Gesetz gibt, das für einen selbst etwas zu einem Problem wird, was man selbst verfolgt. Also Organismen sind selbstbezügliche Systeme. Sie geben sich selbst irgendwelche Regeln und Probleme vor oder sie reagieren auf Probleme, die für sie zu einem Problem werden. Und genauso könnte man jetzt sagen, dass autonome Systeme eben Formen des Lebens sind, die noch ein bisschen komplexer sind. Die setzen sich höherstufige Zwecke und Ziele, die sie dann verfolgen. Also wir kommen, glaube ich, nicht drum herum, einen Begriff des Lebens zu entwickeln als Basis für künstliche Intelligenz. Wir können, glaube ich, keine künstliche Intelligenz erzeugen allein auf Basis von neuronalen Netzen, weil wir hier immer, wie Sie, glaube ich, zu Recht gesagt haben, Interessen, vitale Dinge simulieren müssen, einspeisen müssen, die stammen von uns. Und erst da, wo ein System selbst eigene Interessen vital verfolgt, da können wir sagen, es lebt, und wo es diese Interessen vertritt oder auf einem höheren Komplexitätsgrad verfolgt, da können wir dann davon sprechen, dass es sogar autonom oder frei ist. Und da sind wir dann also ganz nah wirklich an menschlicher Intelligenz. Aber die Frage ist halt, wie erreicht man das?
Das war jetzt sozusagen Thema Intelligenz und Selbstbewusstsein. Ich glaube, eine Frage, die du auch noch gestellt hast, war nach dem Ursprung dessen, oder? Und dann auch die Frage, ob der Ursprung notwendig dafür ist, ob man ein neuronales Netzwerk, sei es digital oder biologisch, ob man das als wirklich intelligent bewertet. Also, weil wir würden uns ja Selbstbewusstsein zuschreiben, und also der Mensch würde sich Selbstbewusstsein zuschreiben, weiß aber gar nicht, woher das kommt. Wir wissen ja nicht, warum wir existieren und was der Grund und Ursprung unseres Denkens, unserer Denkfähigkeit ist. Das heißt, angenommen, wir werden auch programmiert von irgendwem, oder es gibt einen Täuscherdämon, ein Gott, was auch immer, dann ist unser Selbstbewusstsein im Jetzt, in der Eigenreflexion, so hoch, dass wir immer noch dass wir uns selber Intelligenz zuschreiben, aber andere neuronale Netzwerke wie die KI vom Auto oder vom Handy oder von Google, die das gar nicht wahrnehmen, weil wir nur untereinander sind. da ist sozusagen ein zweiter Punkt, wo ich meine, vielleicht wäre es so, dass die digitale neuronale Netzwerke irgendwann auch ein Bewusstsein erschaffen und in sich tragen, was wir gar nicht erkennen können.
Ja, das ist ja sowieso das Problem bei jedem Bewusstsein. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie es ist, du zu sein. Und du weißt nicht, wie es ist, ich zu sein. Du kannst nur daraus schließen. Ja, wenn ich mich irgendwie, wenn ich das Gesicht verziehe oder irgendwie mich irgendwo reibe oder so, dann kannst du sagen, da muss jetzt irgendjemand, muss jetzt der Jörg Schmerz empfinden, weil bei mir ist es genauso. Du schließt auf Basis von Analogien. Aber es könnte ja sein, dass es neuronale Netze oder künstliche Intelligenzen gibt, die gar keine möglichen Signale aussenden, die es dir erlauben, Rückschlüsse zu ziehen. Genau. Ja. Na, also wenn Sie sich überlegen, Sie begegnen auf einem fremden Planeten neuen Lebensformen, da stellt sich erstmal die Frage, wie kann ich sie denn als Lebensform erkennen? Sie müssten irgendwie Anzeichen dafür haben, dass hier gewisse Ziele und Zwecke verfolgt werden. Sowas wie ein Streben, eine Intentionalität. Mhm. Aber Sie können eigentlich nur mit den Kategorien diese fremden Lebensformen erkennen, die menschlicher Natur
genau,
sind.
Genau, die wir uns selber zuschreiben.
Genau, das nennt man den Anthropomorphismus. Also wir haben eigentlich so Gattungsgrenzen, dass wir auch Tiere letztendlich immer nach menschlichem Maßstab bemessen. Das ist ambivalent, weil einerseits gibt es darin die Tendenz des Anthropozentrismus, dass wir also uns zum Maßstab erheben, auch normativ, dass wir glauben, wir seien von Bedeutung. Aber der Vorteil besteht darin, dass wir eben Dingen immer schon geneigt sind, gewisse Phänomene oder Einstellungen oder Eigenschaften zu unterstellen, die wir auch anderen Menschen unterstellen. Und das ist so ein bisschen so eine Art von Induktion oder vielleicht sogar noch genauer Abduktion. Also wir postulieren etwas, wir setzen eine Prämisse und die ist aber nur erschlossen und von der deduzieren wir dann neue Dinge her. Und so funktioniert das jedenfalls, wenn wir glauben, dass sich Tiere jetzt so und so verhalten, dass Tiere Schmerz haben, gehen wir immer von unseren menschlichen Erfahrungen aus. Ne? Und das wird natürlich sehr schwierig dann, wenn es um neuronale Netze geht, also um künstliche Dinge. Bei natürlichen Lebensformen ist es immer noch leichter, einen Anthropomorphismus zu vertreten, weil diese Tiere eben mit uns das natürliche Leben teilen. Aber bei neuronalen Netzen, die künstlich erzeugt sind oder auf Siliziumbasis, also nicht auf Kohlenstoffbasis, wird es viel schwieriger, den Anthropomorphismus epistemisch oder heuristisch anzubringen, weil ja die Strukturen völlig anderer Art sind. Also sie sind zwar vielleicht modelliert danach, aber sie sind immer noch ganz anders realisiert. Also wir haben da einfach epistemische Probleme, überhaupt das zu erkennen. Ja. Ja.
Also ich finde das an sich auch problematisch. Also es ist ja zum Beispiel schon bei, ich sag jetzt mal, natürliche Lebewesen, kann dieser Anthropomorphismus ja auch zu Problemen führen. Beispielsweise kenne ich das, wenn ein Hund vermeintlich für uns grinst, ist das aber für ihn eine Drohgebärde. Also man kann ja Sachen falsch interpretieren, weil wir sozusagen von unserem Standpunkt aus das betrachten. Aber ich finde das an sich auch voll spannend, dieses Konzept der Ähnlichkeit, weil man kann sich ja auch vorstellen, dass, sagen wir, diese KI menschenähnlich aussieht und man sich sie zum Beispiel jemanden vorstellt, der das nicht weiß. Und ob man dann, wie Sie gemeint haben, man ja nicht mit Gewissheit wissen kann, ob so wie ich denke, mein Gegenüber auch denkt. Also man geht ja immer nur so von diesem Ähnlichkeitskonzept aus. Also man denkt sich ja, er sieht menschlich aus. Der wird dann wohl wahrscheinlich auch so Schmerz empfinden oder denken wie ich. Und bei dem Gedankenexperiment wird es ja sozusagen doppelt schwierig, weil man ja auch nicht weiß, ob es jetzt ein echter Mensch ist oder nur so eine KI.
Du meinst, es bräuchte eine gewisse Zeit, bis man checkt, dass das überhaupt vielleicht kein Mensch sein könnte, weil du so die Erwartung hast, das müsste jetzt ein Mensch mit allen bekannten Eigenschaften
sein. Oder halt in dem Sinne, dass du es gar nicht mehr unterscheiden kannst, wenn man nur nach dieser Ähnlichkeit geht. Also stell dir jetzt mal so eine KI vor, die halt einfach wie ein Mensch agiert und du weißt es aber nicht. Dann würdest du ja, glaube ich, auch nicht auf den Gedanken kommen, zu denken, dass sozusagen das Gegenüber kein Bewusstsein hat oder nicht denken kann. Mhm. Außer es gibt halt natürlich Auffälligkeiten, wo das dann irgendwie rauskommt, weil es nicht menschentypisch ist.
So. Du hattest von Vorstellungen geredet, als Initiator für dieses Beispiel, dass wir uns auch Dinge vorstellen können, die gar nicht da sind,
ja.
Oder?
Ja.
Und da kam mir dann vielleicht eine extremere Gratwanderung wäre zu sagen, dieses Wesen also schaut aus wie ein Mensch und kann nur bestimmte Fähigkeiten des Menschen, zum Beispiel Smalltalk, aber alles andere kann es gar nicht.
Ja.
Und dass dann das ist jetzt die Frage, meinst du dann, dass wir auch so viel Vorstellungskraft haben, dass wir lange im Glauben bleiben, das ist ein Mensch, der da ausschaut wie ein Mensch und Smalltalk mit uns führt, aber sonst nichts kann, weil wir halt uns das vorstellen.
Nee, also ich meinte das schon dahingegen, dass jetzt man sich ja schon vorstellen kann, dass es alles Mögliche kann. Also nur wenn es eine KI gäbe, die einfach wie sozusagen von außen, wie wir das wahrnehmen können, genau wie ein Mensch agiert, ob es dann auch ein Mensch für uns ist. Mhm. Vorausgesetzt, du weißt nicht, ob es eine KI oder ein Mensch ist, was macht man dann? Also weil, wie gesagt, wir haben ja nur sozusagen den Bezug zu einem anderen Menschen durch Sachen, die wir sozusagen mit unseren Sinnen wahrnehmen und das Konzept der Ähnlichkeit. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man das Problem sozusagen auf die Leichte lösen könnte. Weil wir gehen ja immer so, wenn man natürlich von einem Roboter ausgeht, der irgendwie dann so metallen und komisch aussieht, dann hat man da immer diese Grenze, aber ich meine, das ist jetzt nur, weil wir noch nicht so weit sind, dass wir quasi die wirklich gut menschlich darstellen können. So.
Also es scheint, dass Epistemologie, also das Erkennen von Dingen in der Digitalität eine neue Herausforderung wird, weil ganz neue Situationen entstehen, mit denen wir bisher noch nichts zu tun hatten.
Ja. Genau. Und also mir scheint es eben zentral am Begriff des Lebens zu hängen. Viele Neurowissenschaftler oder auch Naturwissenschaftler machen in meinen Augen den Fehler, zu glauben, künstliche Intelligenz nicht auf Basis von Leben realisieren zu können. Also künstliche Intelligenz wirklich künstlich zu realisieren. Ich glaube, dass man immer eine Struktur des Lebens braucht als Basis, auf der dann wirkliche künstliche Intelligenz auch autonom werden kann. Solange wir es nicht schaffen, Leben so künstlich zu modellieren, dass wir es zum Beispiel auf Siliziumbasis realisieren können, wird das ganz schwer möglich, auch Roboter wirklich autonom zu rekonstruieren. Und dazu muss man jetzt eben wieder die Philosophie befragen, weil die Biologie, wie mir scheint, gar keinen richtigen Begriff des Lebens hat. Das ist jetzt eine starke These, aber diejenige Disziplin, die sich wirklich mit dem Begriff des Lebens auseinandersetzt, ist halt die Philosophie und nicht die Biologie. Zum Beispiel sowas wie selbstgeschlossene Systeme, sowas wie Autopoiesis, das waren Umberto Maturana, vielleicht kennt das die hier Anwesenden oder die Zuhörer, Maturana, Varela, das waren so halbe Philosophen, das waren zwar auch Biologen, aber die werden ganz stark in philosophischen Kontexten rezipiert. Weiterer Punkt ist Systemtheorie. Verhalten komplexe Systeme, Stichwort Emergenz, Holismus, das ist auch letztendlich ein philosophisches Terrain, was nicht heißt, dass nicht andere Disziplinen damit noch zu tun haben können. Und das, was Sie noch genannt hatten, war Schwarmintelligenz. Also kann es sein, dass bestimmte Tiere als Einzelindividuen keine Intelligenz hervorbringen, sprich keine Problemlösungskompetenz, aber im Schwarm, in der Summe, plötzlich erstaunliche Lösungen finden. Das findet man eben bei Ameisen zum Beispiel, also Ameisenhügel, das sind ganz komplexe Systeme und wenn ich da meinen Finger reinstecke, dann passiert das und dann wird das Gleichgewicht im Kollektiv aufrechterhalten. Das scheint mir auch so ein bisschen so eine Analogie zum neuronalen Netz zu sein. Also so eine Ameise ist so ein Neuron und wenn wir genug Neuronen, alle Netze, Neuronen zusammenpacken, dann steht so wie so ein vitaler Ameisenhaufen, der fast eine eigene Lebensform darstellt.
Und da ist mir jetzt gerade gekommen, als Kontrast dazu wäre ja der als Lebensform der Tintenfisch, der in einem sehr intelligent ist, als ein Körper und dann total erstaunliche Leistungen vollbringt.
Ja, der Tintenfisch hat ja mehrere Gehirne
genau.
An verschiedenen Orten. Das ist auch interessant. Also wir sollten nicht immer so vom menschlichen Beispiel ausgehen, so ein zentrales Gehirn. Natürlich ist bei dem Tintenfisch sind die verschiedenen Gehirne miteinander koordiniert. Das sind halt Neuronenklumpen, die dann wiederum ein großes Netzwerk bilden. Wir sollten nicht immer so tun, dass wir hier so ein zentrales brauchen. Gut, wir haben ja als Menschen noch das Rückenmark. Das ist ja auch noch eine Verlängerung des Gehirns. Kleinhirn, Stammhirn und so weiter und so fort. Aber wir könnten da diese Netzwerke dann noch viel weiter fassen.
Und ich würde das gerne noch abschließen. Und zwar dachte ich mir nämlich, der einzige Unterschied dann zwischen einem Ameisenhaufen und einem Tintenfisch wäre ja dann nur die scheinbare körperliche Distanz oder Zusammengefügtheit. Mhm. Und dann kann man sagen, es ist ein neuronales Netz, ist ebenso da in ganz vielen einzelnen Dingen, die physisch scheinbar auseinander sind, ja, wie der Ameisenhaufen, aber ebenso als Ganzes fungieren wie, genau, beim Tintenfisch. Aber dann auch wieder, wenn man ganz in die molekulare Ebene schaut, haben wir auch Abstände schon wieder, genau, zwischen, bei den Synapsen haben wir auch Abstände.
Genau.
Und es gibt die beim Ameisenhaufen auch vorhanden sind, bloß in größeren.
Das finde ich einen sehr guten Gedanken, dass du sagst, letztendlich sind alle Lebensformen nur Formen von Netzen, von neuronalen Netzen. Die können dichter oder weniger dicht gepackt sein,
genau,
aber letztendlich hängen sie alle zusammen. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, durch was wird dieser Zusammenhang gestiftet? Ich glaube, dass der Zusammenhang durch ein Problem gestiftet werden muss, durch einen Kontext des Interesses. Und nur lebendige Systeme haben Probleme und haben Kontexte von Interessen. Und Ameisen haben ein Interesse. Sie wollen überleben. Sie wollen sich fortpflanzen. Und solange wir, das bringt mich wieder zurück auf den Punkt, solange wir nicht künstlichen Intelligenzen Interessen einpflanzen oder sie selbst Interessen entwickeln lassen, solange werden diese Systeme auch nie wirklich lebendig sein und nie wirklich höhere Intelligenzform vollziehen können. Aber dieser Netzwerkgedanke ist ganz wichtig und schauen Sie, da fügt sich eine Sache an die nächste, das Internet, ne? Wieder ein Netz, ne? Wieder ein Zusammenhang. Ne? Künstliche Netzwerke können ins Internet gespeist werden und damit wird das Internet wieder zum neuronalen Netz letztendlich. Und also ich glaube, dass dieser Netzwerkgedanke eben ganz zentral ist. Und das betrifft eben auch das, was ich dann hier diese Interobjektivität genannt habe. Da machen wir einen Link rein jetzt in dieses, die Tonaufzeichnung, jetzt oben rechts jetzt so der Verweis rein, was ich in der heutigen Sitzung eben die Interobjektivität genannt habe in Minute 22:50. Das scheint mir gerade die Struktur des Netzes zu sein.
Können wir bei Frage am Rande bei Pilzen zum Beispiel, bei dem Myzel, was unter der Erde liegt, kann man das schon als neuronales Netz bezeichnen?
Gute Frage. Pilze sind ja weder Pflanzen noch eben Tiere, sondern sie sind ja was Drittes. Pilze, ne? Das ist ja eine ganz eigene Kategorie. Und sie haben auf jeden Fall eine ganz, ganz ganz interessante Netzwerkstruktur. Es ist praktisch so ein vernetztes Leben. Ne? Also finde ich einen guten Hinweis. Ne? Die Frage ist jetzt eben, wie flexibel so ein Pilzgeflecht Problemlösungen erreichen kann. Also wie flexibel es auf Probleme reagiert.
Kommunikation findet da statt.
Ja. Man müsste untersuchen, wie Information verarbeitet wird. Das müsste man eben prüfen. Und ich meine, letztendlich sind ja auch bei Pflanzen, geht es ja nur um Informationsverarbeitung. Und das führt mich eben zum nächsten Punkt. Wir haben eben den Netzgedanken und wir haben den Informationsgedanken. Und wenn wir Information weit genug fassen, dann ist Information eigentlich einfach nur das, was für uns von Interesse ist. Und das, was zum Lösen von Problemen erforderlich ist. Das heißt, wir können Information und Leben wieder ganz eng aufeinander beziehen. Ja? Ein System wird nach Information verlangen, nach Input verlangen oder auf Input ausgerichtet sein, wenn es ein Problem hat, was es lösen möchte. Schauen Sie mal, wie wollen Sie denn ein künstliches neuronales Netz dahin bringen, dass es für Input sorgt? Sie müssen das neuronale Netz immer füttern mit Lerndaten, mit einem Textkorpus. Aber das neuronale Netz würde nie sagen, ich will jetzt hier aber mal bitte jetzt mir die Daten selbst suchen. Es würde sie nie selbst suchen, scheint mir, sondern es würde sie immer von außen benötigen. Und zwar deswegen, weil es kein eigenes, immanentes, intrinsisches Interesse hat, sprich, weil es nicht lebt.
Vorhin war es ja auch in der Sitzung so, dass du meintest, es gibt einen gegebenen Input bei einem neuronalen Netzwerk und einen gegebenen Output. Und das dazwischen macht das neuronale Netzwerk dann irgendwie von selbst. Und das wäre ja dann das Erkennen, Erkennen, Selektieren vom Input zum gewünschten Output. So wie bei den Straßenschildern zu erkennen, was von diesen Haufen an Bildern, was sind alles Straßenschilder oder was sind alles Katzen.
Wir müssen es natürlich auch noch trainieren, das ist noch ein Punkt. Wir müssen es eben auch trainieren häufig. Die Frage ist, gibt es neuronale Netze, die sich selbst trainieren? Mit Sicherheit kann man sich das überlegen, wenn es rückgekoppelt ist oder so, wenn der Ausgabewert wieder eingegeben wird. Dass es einfach schaut, das ist der Sollwert und ich ändere meine Parameter eigenständig, bis dieser Sollwert eben am meisten erreicht ist. Ne? Gibt es was, eine Eingabe, gibt es eine Ausgabe, die Ausgabe entspricht nicht dem Sollwert, dann wird die Ausgabe wieder eingegeben und dann wird so lange variiert, bis der Sollwert erreicht ist. Ne? Aber der Sollwert, der wird von außen eingegeben. Das neuronale Netz hat keinen eigenen Sollwert, weil es kein Interesse hat, weil es keine Normativität aufbringen kann. Und Sie sehen, mit Interesse ist auch schon ganz rudimentär sowas wie Normativität angesprochen. Also dass für uns etwas verbindlich ist oder zum Ziel unseres Handelns ist. Man kann jetzt genauso gut fragen, handelt überhaupt ein neuronales Netz? Ich würde sagen, nein. Warum nicht? Weil es kein eigenes, intrinsisches, selbstgesetztes Interesse hat. Das Interesse kommt von außen. Wir handeln nur, wenn wir Ziele verfolgen mit Intentionalität, die in uns liegen oder die für uns selbst bedeutsam sind. Das neuronale Netz scheint mir kein Empfängnis, keine Gefühle für Bedeutsamkeiten, kein Interessen, kurz gesagt.
Also das neuronale Netz, wie wir es heutzutage kennen.
Genau. Und dafür wäre eben notwendig, dass wir ein neuronales Netz so bilden, dass es lebendig ist. Dass es eben intrinsisch auf sich selbst bezogen ist, ein Interesse hat. Und das ist die spannende Frage, wie wir das hinbekommen sollen. Ja.
Glauben Sie denn, es gibt so ein Set an Eigenschaften, das Leben ausmacht? Weil dann könnte man sich ja vorstellen, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis man, Selbsterhaltungstrieb, Stoffwechselwirkungen oder sowas. Und dann programmiert man das quasi ein und dann würde man das als Leben nennen oder glauben Sie, das ist gar nicht so zu fassen? Weil ich würde noch dazu auch noch anführen, dass wir tun uns ja auch immer so schwer mit dem Gedanken, weil wir ja das neuronale Netz selber kreieren. Mhm. Aber das ist, finde ich, jetzt nicht so viel anders wie bei einem menschlichen Leben, weil ich meine, da brauchen wir auch aktiv einen Geschlechtsakt, sonst
brauchen wir nicht unbedingt. Ja. Aber so eine Simulation jedenfalls davon. Ne?
Ja, so. Okay. Aber es muss etwas aktiv passieren.
Ja.
Das Leben entsteht ja nicht sozusagen
aus dem Nichts.
Nichts, genau. Und natürlich ist die eine Sache mit aktiv was programmieren oder ein menschliches Baby ziemlich unterschiedlich, aber auf so sozusagen so einer abstrakten Ebene ist es ja auch ein aktiver Eingriff.
Ja, also ich glaube, dass wir es nicht mit solchen externen Parametern hinbekommen, dass wir da sowas einprogrammieren, sondern wir müssen schauen, dass wir eine Grundstruktur haben, die auf sich selbst bezogen ist. Da müssen wir anfangen. Wir müssen irgendwie erfinden oder entdecken oder erzeugen eine Struktur, die auf sich selbst bezogen ist. Das könnten wir zum Beispiel erreichen, indem wir Pflanzen gut beobachten. Also praktisch an der Schwelle von der Materie zum Leben, da müssen wir nachschauen. Was ist denn der Übergang? Das ist ja gar nicht so, das ist ja fließend so ein bisschen, dieser Übergang von bloßer Materienorganisation und dann zu praktisch zu Aminosäuren und so. Also dass wir haben komplexe Moleküle, dann werden die Moleküle komplexer. Und ab wann würden wir sagen, hier haben wir es mit Leben zu tun? Bakterium, ist das schon Leben? Ja, offensichtlich. Antibiotika nehmen wir, wenn wir Bakterien loswerden wollen. Bios, da steckt das Leben drin. Wir müssten, glaube ich, schauen, wie ist der Übergang von so einer Aminosäure zu einem Bakterium. Ne? Dieser entscheidende Schritt, was findet dort statt? Und das müssten wir dann rekonstruieren auf Basis von eben vielleicht nicht mehr Kohlenstoff, sondern eben Silizium oder etwas anderem und das dann neuronal modellieren. Und da müssten wir ansetzen an diese Selbstbezüglichkeit.
Okay, und mir ist gerade auch ein interessanter Gedanke gekommen, dass Leben ja nicht automatisch bedeutet, dass man dem auch noch gewisse Rechte zuordnen muss. Oder weil jetzt zum Beispiel Pflanzen, da schert es uns ja relativ wenig, wenn wir da irgendwie drauftreten oder sowas machen.
Ja, wobei eben auch bei Pflanzen alles, wie das Stichwort neuronales Netz, alle Lebensorganismen sind miteinander vernetzt. Wenn wir eben Regenwälder zerstören, zerstören wir eben den Haushalt der Welt. Also es geht eben nicht nur um Biologie, sondern es geht um Ökologie, es geht um unser Ökosystem. Das heißt, alle Pflanzen sind nicht nur in ihrem Verbund, sondern sie interagieren. Es bestehen Wechselwirkungen mit viel größeren Kontexten, die wir manchmal eben gar nicht absehen. Und dann erst, wenn wir dann zu viel abgeholzt haben, merkt man, dass das ganze Bio- oder Ökosystem ins Ungleichgewicht kommt. Aber sicherlich ist Leben als solches, würde ich sagen, jetzt im pflanzlichen Sinne, noch nicht so normativ zu bewerten, dass es um jeden Preis geschützt werden muss. Wo es aber, glaube ich, schwierig wird, wird wirklich, wo Leidensfähigkeit ins Spiel kommt. Das ist eine ethische Frage. Zum Beispiel kann man sich fragen, können Ameisen Schmerz leiden? Ich weiß es nicht. Das ist eine epistemische Frage. Man meinte bis vor kurzem, Fliegen könnten keinen Schmerz leiden. Und jetzt hat man irgendwie herausgefunden, dass dieser Überlebenskampf von Fliegen, wenn sie an so einem Fliegengitter kleben oder an so einem Fliegenfänger kleben, dass das für die Fliege schrecklich sein muss. Und der hat da irgendwie so einen Überlebenskampf stattfindet. Und, und jetzt geht man davon weg, solche Dinge zu verkaufen. Ja. Das ist ganz interessant, weil es gibt da wirklich von der Zeit her betrachtet so eine Tendenz, dass die Grenze immer weiter herabgesetzt wurde. Ne? Früher dachte man, eben nur Menschen seien schmerzempfindlich oder auch nur schützenswert. Ne? Und dann jetzt ist man ja dahin zugegangen, die immer weiter zu senken, weil man eben festgestellt hat durch Erkenntnisse, dass eben andere Lebensformen sehr wohl Schmerz empfinden können. Ne? Und hier ist die Frage, wie weit runter man gehen muss. Ne? Ich glaube, dass da eine Rolle spielt, das zentrale Nervensystem spielt eine große Rolle für Schmerzempfinden. Wir müssen das dann erschließen durch irgendwelche neuronalen Phänomene, die irgendwie sowas wie Schmerzempfinden als Korrelat bedeuten.
Auf basalster Stufe ist doch alles eher nur so elektrische Reize, oder nicht?
Ja, aber sie müssen eben so rezipiert werden. Wir bräuchten Rezeptoren, die das dann, C-Faser-Reizung und so, das wird das als ein Schmerzempfinden neuronal erklären können. Dass wir sagen können, dieser neuronale Befund deutet darauf hin, dass es hierbei um Schmerz handelt. Aber dieser Übergang ist schwierig, ne? Weil das sind Qualia-Zustände, die wir nie direkt beobachten können. Wir wissen nicht, wie es ist, eine Fliege zu sein. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, als Fliege in einem Fliegengitter verfangen zu sein oder einem Fliegenfänger. Wir wissen auch überhaupt nicht, ob es sich als etwas anfühlt oder ob da gar nichts gefühlt wird. Ja, das ist die Frage, kann die Fliege überhaupt Emotionen empfinden? Kann sie das? Hat sie die Ausstattung? So, eine Kuh ohne Frage, ganz klar, ein Hund ohne Frage, jedes Säugetier ohne Frage. Ja, Krokodil, wird schon schwierig, Krokodile sind nicht so schmerzempfindlich. Ja, bei denen regenerieren sich Teile. Salamander, dem kann man den Schwanz abnehmen und der regeneriert sich wieder. Ich glaube nicht, dass die Schmerz empfinden. Also sehen, bei Reptilien wird es schon viel komplizierter. Bei Vögeln, die können natürlich Schmerz empfinden, ist klar. Dann bei Insekten, eine spannende Frage, da bin ich mir selbst nicht ganz sicher.
Könnte das auch vielleicht wieder was mit der Frage von einem Individuum zu tun haben? Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Tintenfisch wissen wir, der kann Schmerz empfinden, das ist glaube ich, das steht fest. Und man hat sogar herausgefunden, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass Tintenfische sogar eine eigene Persönlichkeit haben. Mhm. Eine Ameise hingegen nicht, ein Fisch auch nicht. Und bei Ameisen, Fischen, Insekten, wie auch immer, das, was du gesagt hast, das kenne ich so, das ist so die offizielle Aussage der Biologen, diese Arten von Tieren empfinden Schmerz als Reiz. Mhm. Und halt nicht so wie wir Schmerz empfinden, auch keinen psychischen Schmerz, sondern wirklich als Reiz. Und die reagieren auf den Reiz. Also das ist schon wieder die Frage, wie definieren wir Schmerz, finde ich super spannend.
Aber mir kommt dann auch, was gibt es noch für andere Empfindungen, die sozusagen reizvoll sind? Mhm. Und dann die Frage, vielleicht ist Schmerz die basalste Form der Wahrnehmung von Reizen. Sozusagen, ja. Also Achtung,
hier. Irritation, Schmerz ist Irritation, genau. Das System wird irritiert.
Ja, und das können schon früher Lebewesen.
Ja, und das ist ein guter Punkt. Und jetzt ist die Frage die, haben wir eine Verpflichtung, Lebewesen, solche Irritationen, die jetzt nicht phänomenologisch und phänomenal als Schmerz empfunden werden müssen, zu ersparen? Das ist die spannende Frage. Sie sagten offensichtlich, die haben nicht dieses Schmerzempfinden wie wir, dass es irgendwie weh tut, aber sie haben eine Irritation, eine Störung, auf die sie reagieren müssen. Irgendwie Systemfehler, ne? Hier Bluescreen, Steuerung Alt entfernen, irgendwie Programm runterfahren und so weiter. Ich ärgere mich natürlich darüber, aber ich empfinde keinen Schmerz. Ne? Also dann kann man sich natürlich fragen, sollten wir diese Irritationen den Tieren ersparen? Leiden sie an diesen Irritationen auf eine Weise? Ne?
Aber wenn wir so weit runtergehen, dann sind wir auch schon fast bei den Pflanzen, oder?
Ja, Pflanzen werden, völlig richtig, Pflanzen werden ja auch irritiert. Ja. Und wenn ich zum Beispiel Läuse auf Pflanzen ansetze, dann reagieren die drauf, Schädlinge, ne? Die reagieren drauf, indem sie Gifte absondern oder eben auch am Ende zugrunde gehen dran. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass wir eben so weit herabgehen müssen, weil, also jetzt aber einfach ein Argument so ein bisschen ad hoc, vielleicht weil da uns der Anthropomorphismus fehlt, weil Pflanzen eben nicht aussehen wie Lebewesen, oder wie sind Lebewesen, aber eben nicht wie Tiere, dass uns da einfach so die evolutionäre Nähe fehlt. Aber ich glaube tatsächlich, dass bloße Irritation noch kein normativ entscheidendes Kriterium ist, um Handlung zu unterlassen oder nicht. Bloße Irritation. Es müsste wirklich die subjektive Qualität des Schmerzempfindens hinzukommen. Das wirkliche Leiden und nicht nur das Reagieren drauf. Ja? Also wir können ja sagen, Schmerzempfinden ist Reagieren plus X. Ja? Also Störung plus X, plus subjektive Färbung. Aber es könnte, wäre ja denkbar, wir haben einfach nur Störung und nicht plus X. Einfach nur Störung. Zum Beispiel irgendwie, da rauscht was hinter ihnen und so. Und so, das jagt ihnen keinen großen Schreck ein. Also sie leiden da nicht, aber ihre Aufmerksamkeit wird umgelenkt.
Aber da darf man nicht vergessen, wenn man eine Ameise, wenn wir jetzt davon ausgehen, eine Ameise empfindet nur also Störungsreaktionen, Irritationen, und man hackt ihr halt den hinteren Körper ab, ja. Dann dann ist es eine extreme Einschränkung, ja. Die sie aber nur als Irritation wahrnimmt.
Ja.
Also ich würde das nicht vergleichen mit dem Geräusch im Hintergrund.
Das ist eben die Frage. Das ist halt problematisch. Ja, das ist die Frage, wie die Ameise eben darauf reagiert. Ich meine, es würde sicherlich so ein Überlebenskampf evolutionär, genetisch in Gang gesetzt werden,
ja.
Und der wäre sicherlich, jetzt halt die Frage, wird dieser evolutionäre Überlebenskampf emotional, phänomenologisch von ihr so erfahren, oder wäre das einfach nur System Overload, Bluescreen?
Ja? Also ich finde das zum Beispiel schon wichtig, den Leid immer im Kontext mit Bewusstsein zu sehen. Also da haben Sie auch heute das mit dem Spiegeltest zum Beispiel angeführt, dass es gibt nur eine Handvoll, glaube ich, Säugetiere, die überhaupt den Test bestehen.
Selbstbewusstsein ist es.
Das ist dann genau, dass sie sich selbst sozusagen reflektiert sehen können. Und ansonsten könnte man ja meinen, das sieht wie Leid aus, also dass man zum Beispiel dem Tier zufügt, aber man weiß nicht, ob er das so selbstbewusst wahrnimmt. Mhm. Und die Unterscheidung finde ich schon wichtig, weil ansonsten kann es ja ganz gut einfach nur eine Reizreaktion sein, die also nach sozusagen strikten Regeln abläuft. Und das sieht für uns vermeintlich nur nach Leid aus, aber es hat faktisch keinen Sinn, wenn das Tier selber das nicht so wahrnimmt.
Das wäre wieder das Stichwort des Anthropomorphismus. Also wir interpretieren unsere eigenen Formen oder Phänomene in die Tiere hinein. Das ist Anthropomorphismus und der ist zweischneidig. Einerseits erlaubt er uns, überhaupt etwas zu finden und zu entdecken, weil wir eben immer schon so denken, als ob es sich um einen Menschen handelt. Das ist epistemisch sehr hilfreich, heuristisch, also Interesse geleitet. Wir werden sehr schnell fündig, aber wir neigen auch dazu, den Anthropomorphismus überzustrapazieren und irgendwie da was glauben, finden zu können, wo eigentlich gar nichts ist. Wir legen es einfach nur hinein. Und da müssen wir dann eben ganz heikel immer auch die Naturwissenschaften heranziehen und das Ganze dann so ausmitteln. Aber fest steht eben, solange wir es, meine These, also zusammengefasst, da wo kein Leben im Spiel ist, da auch keine wirkliche Intelligenz im eigentlichen Sinne, weil da auch kein Interesse, weil Intelligenz immer Problemlösungskompetenz ist und Strategieentwicklung ist. Und da, wo das Interesse nur von außen, sprich heteronom, an das System herangetragen wird, da können wir nicht im vollen Sinne von Intelligenz sprechen. Man müsste vielleicht sagen, relative Intelligenz oder externalisierte Intelligenz, aber wir brauchen einen Begriff von Leben. Und hier stellt sich die Frage, wie wir dieses Leben neuronal modellieren können. Natürlich Selbstbezüglichkeit, ganz wichtig. Und da gibt es noch viel zu tun. Wir werden uns mit diesem Thema in der nächsten Sitzung befassen, wo wir uns im weiteren Sinne mit künstlicher Intelligenz beschäftigen werden. Aber dazu müssen wir eben erstmal so ein bisschen das Modell der neuronalen Netze verstanden haben.
Ja, also wir werden diese ganzen Probleme und Diskussionen und Punkte, die wir heute angesprochen haben, auf eine sehr beispielhafte und gute Art und Weise, wie ich finde, also nachvollziehbar, die können wir ja dann auch auf digitale neuronale Netzwerke anwenden, beziehungsweise dieselben Probleme treten einfach auch auf bei der Beobachtung und Diskussion. Dimensionen, die da aufgemacht werden, also philosophische Dimensionen, die für uns von Interesse sind, ist eben die Ontologie, die Erkenntnis, wie können die ethische Komponente bei der ganzen Diskussion. Und ich denke, wir machen noch eine kurze Zusammenfassung, eine Themensendung zu diesem neuronalen Netzwerk-Thema und ja, um das einfach nochmal nachzuvollziehen für die Zuhörer. Vielen Dank an alle, die hier waren und mitdiskutiert haben und danke Jörg für deinen Inhalt und deine Arbeit in dem Bereich. Genau, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.